der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Freitagabend in Berlin, in Potsdam, in Brandenburg, im Rest der Welt, je nachdem, was da gerade für eine Uhrzeit herrscht. Es ist Zeit für das Radio BH1 Stadtgespräch und ich beginne dieses besondere Werk heute mit den Worten Mann, 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 Mann. So wie Peter Zwegert es gerne sagte, als er noch tätig war im Fernsehen. Mit mir sitzt im Studio
Steve Schulz.
Und er freut sich genau wie ich und hoffentlich Sie auf seltsame Geschichten, die uns in den letzten Stunden und Tagen ja erfasst und ereignet haben und über die wir heute Abend plaudern wollen. Zu Ihrem Vergnügen selbstverständlich. Wir wünschen Ihnen einen bestmöglichen Empfang und guten Abend.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1 Team.
Meine Hitsgarantie BH1.
Die 12. Kalenderwoche des Jahres 24 neigt sich dem Ende und wir sagen Mann, 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 Mann. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Was waren denn so die Themen in dieser Woche? Was ist Ihnen aufgefallen? Also wir können sagen, es gab einen großen Skandal mehr oder weniger in der Fanwelt des Fußballs. Der Deutsche Fußballverband, der DFB, hat sich entschieden, nach 77 Jahren die Zusammenarbeit mit Adidas, dem Hauptausrüster, jetzt zu beenden, zugunsten eines US-Konzerns, nämlich Nike.
Benannt ich war sehr überrascht, weil ich dachte, das war immer so eine beidseitige Liebeserklärung und Ehe und die wird gar nicht mehr getrennt.
Nun weiß man ja, dass Adidas eigentlich ein deutscher Konzern ist, zwar mittlerweile in französischer Hand, aber sitzt ja immer noch in Herzogenaurach, nicht weit weg. Also von Bayern München zum Beispiel oder von Frankfurt auch nicht so allzu weit weg. Und es gäbe ja noch Puma, ist glaube ich auch kein mittlerweile rein deutsches Unternehmen mehr, aber zumindest ist es ein deutsches Management und es ist in der Tradition würde es ja Sinn machen, aber nein, nach 77 Jahren haben sich die Verantwortlichen vom DFB dazu entschieden, mit einem US-amerikanischen Konzern, benannt nach der griechischen Göttin des Sieges, Nike, nämlich Nike, jetzt mit ihnen ein großes, Millionen-, Milliardenschweres, muss man sagen, eine Vereinbarung zu treffen, zugunsten der besseren Bedingungen im Sport. Ich weiß nicht, muss es immer um Geld gehen, Steve?
In dem Fall wahrscheinlich schon. Ich finde es schade.
Wenn der Sport nur noch sich um Geld dreht, ist eigentlich schade. Unser geliebter Bundeswirtschaftsminister, Klammer auf, der mit K wie Kompetenz, also fast Vizekanzler, der hat dazu gesagt, er würde sich mehr Solidarität wünschen vom DFB gegenüber Adidas. Interessante Worte von einem, der gesagt hat, mit dem Begriff Heimat kann ich nichts anfangen. Wenn er jetzt plötzlich von Solidarität fürs Land spricht, oder?
Ja, die Aussagen von ihm sind ja sehr zu hinterfragen sehr oft. Ne? Also oder widerspiegeln nicht immer unbedingt den logischen Menschenverstand.
War es nicht Churchill, der sagte, was stört mich der Quatsch von letztem Mal? So ähnlich?
Ja.
Gut, was ist sonst in dieser Woche wichtig? Also wenn Sie jetzt demnächst mal nach Berlin reinfahren und Sie wollen zu einem Konzert, stellen Sie fest, die Mercedes-Benz-Arena gibt es jetzt nicht mehr.
Die haben Sie aber nicht abgerissen, ne?
Nee, die heißt jetzt nämlich wie?
Uber, habe ich gehört.
Uber, wie dieser private Taxiunternehmen.
Genau.
Und rechts daneben die ehemalige Verti Music Hall, die heißt jetzt dafür Mercedes-Benz.
Ach so?
Ist so. Und das Allerlustigste ist, ich sage immer noch O2 Arena. Ich bin nun völlig hinten dran.
Du bist gar nicht mehr up to date. Wo kommst
überhaupt
du denn
nicht
her?
Also vermutlich, bis ich mich dann jetzt an den neuen Namen gewöhne, sage ich immer noch O2. Da kann ich nicht falsch sein, weil die meisten Leute wissen, wo es ist.
Vielleicht heißt sie dann irgendwann mal wieder O2 Arena.
Könnte so sein. Was gibt es sonst in dieser Zeit? Oh, jetzt gibt es eine Zahl, die wird dich jetzt sehr erschrecken.
Es gab ja mal mit dir gar nichts mehr.
Der Finanzvorstand von Lufthansa, der heißt Remco Steenbergen, der hatte nach den Streiks bei der Lufthansa gesagt, das Ganze kostet mindestens 100 Millionen Euro. So ein Streik. Na, wir wissen ja, bei der Deutschen Bahn waren es ja zwischen 100 und 50 Millionen pro Tag. Bei der Lufthansa waren es 100 Millionen. Die haben ja auch nur 2 Tage gestreikt. Aber jetzt kommt's, jetzt haben sie hochgerechnet und sagen, es sind schon mindestens 250 Millionen, die das Ganze gekostet hat. Nämlich zum Beispiel Leute, die dann gesagt haben, wir können ja uns gar nicht auf die Airline mehr verlassen. Wir buchen gleich um, haben also langfristige Kontrakte dann gleich umgelegt. Also 250 Millionen dafür, dass die Leute gestreikt haben. Man sollte dann mehr Verantwortung eigentlich auch bei den Streikbeteiligten heranfordern. Willst du nicht?
Ich finde das eine schwierige Frage, weil die Leute ja auch nicht ohne Grund streiken. Und so ein Unternehmen macht ja auch Milliarden Gewinne. Von daher sollte es auch dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter entsprechend sich wohlfühlen. Und dazu gehören natürlich Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz und auch Gehälter.
Na, da spricht das SPD-Mitglied aus dir, ist ja normal.
Ich bin aber kein SPD-Mitglied.
Ist ja egal.
Mehr,
du warst es ja mal.
Ich war es mal.
Wir sind ja als Journalisten zur Neutralität verpflichtet.
Genau.
Das heißt, wir berichten über Politik und über gesellschaftliche Ereignisse. Wir richten nicht darüber oder wollen sie nicht beeinflussen.
Nein.
Korrekt?
Wir reden über Politik, wir machen sie nicht.
Gott sei Dank. Gut, stell dir vor, wir wären Politiker.
Um Gottes Willen.
Aber wir müssen heute über Politik reden, denn es gibt Neues von, halten Sie sich fest, Fettnäpfchen, Mike.
BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend, hier ist Radio BH1, das Stadtgespräch auf, na klar, Radio BH1 mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Es gibt Menschen, die kann man als ignorant bezeichnen. Es gibt Menschen, die nehmen einfach nicht am aktuellen Leben teil. Und einer davon könnte Til Schweiger sein. Denn Til Schweiger hat jetzt erst vor kurzem gesagt, ach, ich habe jetzt erst einen Bericht gelesen vor 3 Monaten im Spiegel. Da ging es ja darum, dass er Machtmissbrauch betrieben hätte und dass er sich am Set immer nicht richtig korrekt verhalten hätte. Er hatte das nur am Rande mitbekommen und sich gar nicht großartig damit auseinandergesetzt, weil er hatte zu diesem Zeitpunkt eine kranke Hündin, die er zu pflegen hatte. Hat das jetzt erst gelesen und sagte, ach, ist doch alles Quatsch, habe ich doch gar nicht gemacht. Er hat gar nicht mitbekommen, dass sein Anwalt offensichtlich da schon reagiert hatte vor 3 Monaten. Das finde ich schön, wenn man sozusagen realitätskomplett entfernt leben kann und trotzdem gut zurechtkommt.
Wunderbar. Sollten wir auch alle versuchen, mal so ein bisschen mit weniger auszukommen.
Wir können ja auch eine schöne Schweiger-Sprachschule mal sprechen. Das wäre dann so ähnlich. So, aber wir hatten ja angekündigt, dass wir uns um unseren Lieblings-Potsdamer kümmern. Der hat einen richtigen Namen, der ist mir entfallen. Bei uns heißt er nur Fettnäpfchen Mike. Erklär uns doch mal, um wen es geht und was ist denn da schon wieder los?
Bei Fettnäpfchen Mike handelt es sich um unseren lieben Oberbürgermeister Mike Schubert.
Ach so, heißt er, richtig.
Und Fettnäpfchen deswegen, weil er in den letzten Monaten so kaum ein Fettnäpfchen auslässt, dass er sich selbst in den Weg stellt und mit Vorliebe dann immer reinspringt.
Was ist es denn diesmal?
Kaum ist er aus dem einen geklettert, fällt er in das nächste.
Und? Erzähl uns.
Diesmal ist es wieder einmal ein Schreiben von Mitarbeitern, das heißt aus der Verwaltung, der er ja vorsteht. Und zwar werfen die ihm vor, im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung nicht die Wahrheit gesagt zu haben.
Ui, das ist mal ein harter Tobak. Nun weiß man aber, Politiker sind ja sozusagen, Wahrheit ist ja das eine, Realität das andere und man versucht den Weg dahin zu finden, um möglichst wenig Leute zu verunsichern. Ich glaube, das habe ich jetzt ganz nett ausgedrückt.
Toll,
bist du Politiker vielleicht? Oberbürgermeister ist er ja aber eigentlich überparteilich und damit eigentlich, ich würde sagen, eigentlich fast unpolitisch, oder?
Er müsste unpolitisch sein, das ist richtig, auch wenn er ab und zu mal die ein oder andere politische Aussage trifft und Empfehlungen gibt.
Ja.
Nichtsdestotrotz müsste er politisch neutral sein in seinem Amt. Gut, nun ist er SPD-Mitglied und hat natürlich eine bestimmte Meinung und versucht die auch irgendwie unterschwellig immer ein bisschen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber hier ist die Politik beziehungsweise eine bestimmte Politik- oder Parteirichtung gar nicht Gegenstand dieser Situation oder des Falls,
sondern
es geht mal wieder um den Sportplatz, den er freigegeben hat. Und da hatte man ja untersucht, ob er da sein Amt missbraucht hat. Mhm. Das hat er angeblich nicht. Er hatte eine Abwägungsentscheidung getroffen, die er so treffen durfte, wie er sie getroffen hat.
Das ist gerichtlich festgestellt.
Das wurde jetzt nicht vom Gericht festgestellt, sondern von der untersuchenden Behörde, sprich vom Staatsanwalt. Der hat erstmal geguckt, wie sieht die Rechtslage bzw. wie sehen die Vorwürfe aus. Und sind die begründet? Und da hat er im Vorfeld dann schon gesagt oder im Rahmen dieser Voruntersuchung gesagt, nee, brauchen wir nicht weiter nachzuverfolgen und es wird keine Anklage erhoben.
So muss man ihn ja zugute halten, wenn der Mann eine Entscheidung trifft, muss man immer damit rechnen, dass es dem nicht gefällt irgendjemanden und der wird dann versuchen, gegen vorzugehen. Insofern ist das ja noch alles völlig normal und wunderbarer demokratischer Dissens, die dann zur Harmonie werden sollte. Genau. Jetzt gibt's aber wieder was anderes zum selben Sportplatz oder wie?
Genau. Anklage dieser Sportplatzvergabe war der Schaden an dem Rasen.
Mhm.
Und der ist erheblich gewesen. Und man hatte ihm im Vorfeld angedeutet, dass diese Rasenschädigung durch das Training einer Footballmannschaft erheblichen Schaden erlangen kann. Kosten von mehreren 100.000 €. Man hat da von 450.000 € gesprochen.
Für einen Rasen?
Für diesen Rasen.
Was ist denn das, ein Golf-Fairway oder was? Rollrasen aus Timbuktu oder was ist denn das für, was ist denn das für ein Rasen?
Er hätte dann völlig neu abgetragen werden müssen, gesät werden müssen und so weiter und so fort. Und da seien wohl dann ein Betrag von 450.000 € fällig gewesen. Jetzt hat in einem Brief mehrere Mitarbeiter, die sich da zusammengeschlossen haben, haben sie gesagt, aufgrund eines E-Mail-Verkehrs lässt sich herauslesen, dass der Oberbürgermeister sehr wohl wusste, um welchen Schaden es da geht und dass er beauftragt haben soll, aus unterschiedlichen Fachbereichen Geld abzuziehen, um diese 450.000 Euro dann bereitzustellen.
Darf er das denn?
Nee, darf er nicht, weil das natürlich dann im Haushalt erstmal festgelegt werden muss. Dann auch durch bestimmte Gremien, das muss dann auch beschlossen werden und so weiter und so fort. Und dieser amtliche Weg, dieses eigentliche Verfahren, das hat so nicht stattgefunden.
So, jetzt gibt es sozusagen die Anzeige der Kollegen im Haus, der Mitarbeiter, die sagen, das kann doch so nicht funktionieren. Wie geht es jetzt da weiter? Jetzt geht es zur Staatsanwaltschaft oder wie?
Erstmal noch nicht. Also erstmal steht jetzt dieses Schreiben im Raum und der Vorwurf, inwiefern da jetzt die Staatsanwaltschaft wieder eingeschaltet wird, das muss jetzt nochmal die Zeit bringen. Da muss es ja erstmal eine Anzeige geben. Vielleicht wird die Staatsanwaltschaft jetzt auch aus eigenem Interesse aktiv. Das muss man dann sehen.
Ich finde ja die Zahl von 450.000 Euro für einen Fußballrasen extrem hoch. Vielleicht sollte man dann eher mal den Rasenhersteller verklagen. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht ist ja das wirklich so edles Zeug, aber dann ist es vielleicht nicht dafür gemacht, drauf rumzulaufen. Was doof ist.
Ich finde es auch viel. Also 450.000 finde ich auch sehr viel.
Da hat doch einer offensichtlich mal ein gutes Beratungshonorar,
ne? Ja. Definitiv, aber.
Auch so ein Fußballfeld hat ja übrigens verschiedene Maße, weißt du, ne? Zwischen 90 und 110 und einer Breite 145. Also kann unterschiedlich sein so. Ja. Gut, aber jetzt haben sie wieder gesagt, auch ich lerne was von diesen beiden Kerlen. Immer am Montag, Mittwoch, Freitag im Radio BH in Stadtgespräch. Und wie es da weitergeht in Sachen OB Schubert. Oder vielleicht ist er dann doch kein Fettnäpfchen, Mike. Wenn er alles richtig gemacht hat, dann ist er wieder OB Schubert. Dann bleiben Sie am besten dran. Vielleicht haben wir Montag oder Mittwoch oder in den nächsten Tagen wieder weitere Informationen.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine
Willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Eine Frage an Sie, geneigte Hörerschaft, und auch an dich, mein lieber Steve. Die einzigen Statistiken, denen Sie vertrauen können, sind diejenigen, die Sie selbst gefälscht haben. Stammt von wem?
Das war, glaube ich, ein sehr populärer Mann aus der Öffentlichkeit, Uwe Schneider.
Ja, das könnte im Grunde so sein, aber der Mann ist schon eine Weile tot und im Grunde, da bin ich gerade geboren worden. Das war Winston Churchill.
In den 90ern.
Ja, quasi. Winston Churchill hat das gesagt. Und warum reden wir jetzt über Statistiken? Vielleicht haben Sie es mitbekommen, aber das war eher so in Fachpublikationen zu lesen. Es gibt ja viele Zeitungen und Magazine, die gelten ja als meinungsbildend. Und die holen sich dann immer zur Verstärkung ihrer Meinung immer bestimmte Umfrageergebnisse. Geben also Umfragen in Auftrag zu bestimmten Themen. Oder unter beispielsweise der Spiegel hat gern das Meinungsforschungsinstitut CIVAY oder CIVAY. Das ist ein Berliner Startup. Immer befragt zu verschiedenen Themen. Sie kennen Fauser, Sie kennen Allensbach, Sie kennen, diese ganzen Namen kennen Sie. Aber CIVAY haben Sie bestimmt auch schon gelesen. Und jetzt haben die sich verhältnismäßig kurzfristig, also der Spiegel, von diesem Unternehmen getrennt. Jetzt ist so ein Unternehmen ja quasi für jeden buchbar, wenn man so möchte. Aber es gibt immer so traditionell, haben das eine Unternehmen mit dem anderen immer zu tun. Wir kennen das von Forschungsgruppe Wahlen und dergleichen, wenn die ARD und ZDF mit verschiedenen Forschungsinstituten zusammenarbeitet. Der Spiegel hat sich, wie gesagt, getrennt und man hat das nicht großartig begründet, aber jetzt kommen so irgendwie mehr oder weniger so Verdachtsmomente hoch, dass es da nicht immer so mit rechten Dingen zugegangen sein sollte, denn es ist ja ganz wichtig bei der Statistik, dass die empirischen Daten unbedingt die Standards eingehalten werden und das ist offensichtlich der Casus Knactus gewesen, Steve.
Ja, du hast das Unternehmen schon genannt, das deutsche Unternehmen CIVAY sagt selbst von sich, sie seien ein Meinungsforschungsinstitut. Dienstleistung ist es, Umfragen zu veröffentlichen, Meinungen zu sammeln und die dann an entsprechende Verlage, Magazine, Institutionen weiterzugeben, um dann denen eine gewisse Informationsgrundlage zu geben. Und da ist jetzt eben die Kritik, dass diese angeblich repräsentativen Umfragen nicht ganz sauber gewesen seien. Umfragen seien algorithmisch nachbearbeitet worden. Und das ist natürlich das Todesurteil, wenn sowas belegbar ist für ein Meinungsforschungsinstitut.
Und das musst du nochmal erklären. Algorithmus ist ja sozusagen ein künstlicher, eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Ne? Mhm. Aber warum ist das jetzt ein Problem?
Naja, bei Umfragen brauchst du ja keinen Algorithmus.
Gut, weil es sozusagen nicht künstlich errechnet werden soll, was die Leute sagen sollen. Es soll direkt vom Menschen gesagt werden. Du hast
ja eine Erhebung. Und aus dieser Erhebung lassen sich bestimmte Informationen ableiten.
Aber nun ist es ja in der Marktforschung so, es gibt sogenannte P-Werte, also die Wahrscheinlichkeitswerte, wie etwas sein könnte, wenn man mehrere Leute dazu hätte befragen können.
Das ist dann die Wahrscheinlichkeit der Hochrechnung, beziehungsweise genau. Das, was dann daraus resultiert.
Aber das ist damit jetzt nicht gemeint.
Nein, das ist nicht gemeint, sondern hier ist es so, dass du als Dienstleister, der Meinungsforschung betreibt, wirklich empirische Daten ermittelst. Das heißt also, du hast wirklich die Umfrage durchgeführt, da hat sich jetzt einer über eine Internetseite oder wie auch immer in eine Umfrage eingeloggt, möchte daran teilnehmen und beantwortet die dementsprechend.
Aber weil du eben nicht genug Leute zusammen hast, wird es dann sozusagen per Computer hochgerechnet, was andere Leute hätten sagen können.
Das ist jetzt die Frage, wie genau und wo manipuliert wurde. Das ist jetzt momentan alles noch relativ fraglich. Es wurde nur dargestellt bzw. behauptet, dass sehr viele Meinungsumfragen manipuliert wurden.
Und bewusst eben, manipuliert oder eben eher zufällig manipuliert? Das weiß man nicht.
Nein, bewusst.
Bewusst. Mhm. Zugunsten einer bestimmten Meinung, zugunsten eines bestimmten Themas?
Auch darüber habe ich jetzt noch nichts gefunden. Das kann natürlich sein. Untersuchungen werden sicherlich da angestrengt. Inwiefern welche Untersuchung oder Erhebung oder Information da jetzt falsch war und wie die richtige Erhebung aussah, das ist jetzt eine andere Sache. Wichtig ist nur, glaube ich, die Information, dass man mit solchen Umfragen ganz stark manipulativ arbeiten kann, vor allen Dingen eben auch Politik machen kann. Und das sehen wir ja leider immer wieder, dass mit solchen Stimmungsumfragen auch Meinungsbilder geschaffen werden, an die sich dann viele andere in der Gesellschaft anschließen und sagen, okay, wenn das die allgemeine Gesellschaft denkt, dann denke ich vielleicht auch so. Das haben wir jüngst ja hier bei unserem Problem vor der Haustür mit dem sogenannten Geheimtreffen gehabt. Auch da ging ja viel, ich sag mal, Stimmung durchs Land oder durch die Länder.
Also Stimmungsmache hat im Regelfall dann dieses Problem, dass andere Leute, die jetzt vielleicht nicht so tief im Thema sind, sagen, wenn die Hauptstimmung so ist, hänge ich mich daran, dann kann ich ja nicht falsch sein. Ne? Und das ist immer, glaube ich, das große Problem. Besonders wenn es dann quasi von einer Institution geschaffen wird, die man weiß eben nicht, welche Intentionen dahinter steckten. Man muss jetzt abwarten. Wahrscheinlich wird jetzt da die Staatsanwaltschaft dran sein, oder?
Ich habe jetzt auch noch nichts darüber finden können, inwiefern da jetzt eine Untersuchung angestrebt wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass da sicherlich auch das ein oder andere von der Staatsanwaltschaft dann verfolgt wird.
Weil es könnte ja auch sein, dass einfach nur missliebige Konkurrenten sich diesen schönen, das Marktforschung ist ja ein lohnendes Geschäft, sich diesen schönen Auftrag lieber selbst an Land ziehen wollen. Wäre das ausgeschlossen?
Nein, das kann man auch nicht ausschließen. Und deswegen muss man dieser Sache natürlich nachgehen. Einer der wesentlichen Konkurrenten von CIVEN, du hast vorhin das Unternehmen Forsa erwähnt, ist der Chef des Forsa-Instituts, Professor Manfred Gülner. Der sagte, dass CIVE kein Meinungsforschungsinstitut sei, sondern ein Generator zur Erzeugung von Zerrbildern der Realität. Das war ein Zitat, aber man weiß jetzt nicht genau, worauf er sich bezieht, ob er da irgendwelche Quellen hat, Beweise hat, Belege dafür hat, für diese Aussage. Das steht jetzt so erstmal im Raum.
Es ist ein sehr breites Feld, was uns aber alle irgendwie direkt oder indirekt tangieren kann, denn wir leben alle von Meinungsforschungen und von Umfragen und wenn die nicht wirklich sehr, sehr sauber gearbeitet sind, dann können da ganz andere Ergebnisse rauskommen und wie wir es schon gerade eben festgestellt haben, man lässt sich davon doch sehr beeinflussen.
Sehr schnell, natürlich.
BH1. Mehr braucht man nicht. Meine Hits.
Das Radio BH1 Stadtgespräch wollen wir eigentlich fast so beenden, wie wir es begonnen hatten, mit den liebenden, anrührenden und so aussagefähigen Worten wie Mann, 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 Mann von Peter Zwegert.
Was hast du mit deinem Mann, 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 Mann?
Hat auch immer gesagt.
Mann, 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 Mann.
In Bayern ist heute eine Entscheidung gefallen, wo sie sagen werden, aha, interessiert mich, bin ich ganz sicher. Denn in Bayern ist seit dieser Woche das Gendern an Schulen, Hochschulen und Behörden verboten worden.
Aha.
Es ist eigentlich normalerweise nie verpflichtend eingeführt worden, sondern ich sag mal, Menschen, die gesagt haben, es war wichtig, dass wir es tun, haben es einfach angefangen und es wurde ja teilweise in Hochschulen sogar als Standard eingesetzt. Also wenn bestimmte Arbeiten nicht gegendert wurden, wurden sie dementsprechend schlechter bewertet, was ja auch schon sehr, sehr fragwürdig ist. Aber das hat man jetzt generell untersagt. Es ist jetzt, wie heißt es so schön, die Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für Behörden in Bayern, die staatliche Einrichtung, sind jetzt verpflichtet, im dienstlichen Schriftverkehr die Regeln der deutschen Rechtschreibung anzuwenden. Da hat der Markus, der Söder, jetzt aber gesagt, jetzt hauen wir mal auf den Tisch, damit wir auch was verstehen.
Ich begrüße diese Entscheidung.
Es spricht sich leichter. oder?
Ja, es spricht sich leichter und das ist auch nicht mehr falsch, weil du kannst in manchen Fällen auch nicht die richtige oder also du musst dann unterschiedliche Formen anwenden, wenn du es denn dann in Anführungsstrichen richtig machen wolltest und das geht ja gar nicht.
Und vor allem das generische Maskulin inkludiert eben alle Geschlechter und je nachdem, wie man sich auch fühlen möchte, insofern bei Gender würde man ja quasi nur von Mann und Frau sprechen. Und so kann man sich, wie auch immer man, wenn man sich als Filzlaus, als Pantoffel oder auch als Mikrofon fühlt, ja, man ist immer angesprochen.
Aber die wollten eben ihre eigene Form der Ansprache.
Apropos Form, was haben wir denn noch? Bist du gut in Form? Haben wir noch ein schönes Thema? Es gibt ja ein, es hat mit Form zu tun.
Und es hat auch mit München zu tun.
Hat es mit München zu tun?
Ja.
Echt?
Mhm.
Okay.
Also ich hätte eins.
Sag.
Und zwar hat die Deutsche Umwelthilfe und der Verkehrsclub Deutschland gegen die Stadt München geklagt.
Ist und der Mensch von der Umwelthilfe, der freundliche Herr, der jetzt gerade quasi in die Schlagzeilen geriet, weil er seine Spender nicht preisgeben möchte?
Haha, da war doch was. Die Deutsche Umwelthilfe ist nicht ganz unbeleckt in der Öffentlichkeit. Von daher, ja, genau, das ist die Institution, die ihre lieben vielen Spender über 20.000 Euro nicht transparent darlegen möchte. Das stimmt, aber die hat noch so ein kleines anderes Fleckchen auf der weißen Weste.
Erzähl.
Dazu komme ich gleich, aber Hintergrund dieser Klage war, dass die Stadt München die vereinbarte Verschärfung ihres dreistufigen Fahrverbots nicht umgesetzt hat.
Aha, und warum?
Bis dato. Ja, ein bisschen administrativer Aufwand. Es gab sicherlich auch Gründe dahingehend, eben nicht alle auszuschließen vom Befahren der Innenstadt. Denn dieses Urteil betrifft nun etwa 70.000 Autofahrer. Und vor allem sind davon betroffen eben Anwohner, Besucher, Pendler, Handwerker. Und zwar diejenigen, die 1,05 Euro Diesel fahren. Und das sind etwas ältere Fahrzeuge und somit betrifft es vor allem Menschen mit niedrigerem Einkommen. Die haben jetzt also gar keine Möglichkeit mehr, in die Münchner Innenstadt zu fahren.
Das war ja vor einiger Zeit schon angedacht, aber es wurde eben von der bayerischen Landesregierung, von der Münchener Stadtverwaltung so nicht umgesetzt. Aber jetzt das muss man nicht reinziehen, das ist so ein bisschen Anschiss nach dem Anschiss. Ja. Jürgen Resch ist übrigens der Mann, der Chef der Umwelthilfe, der sich da weigert, seine Sponsoren zu nennen. Ja. Und jetzt haben die nochmal nachgeklagt, damit man es auch ja wirklich durchsetzt. Ja. Und das in einer Zeit, wo wir wissen, dass wir mit eigentlich den Abgasen ja gar nicht so viel große Probleme haben, sondern es ist dann eher der Feinstaub und der wird durch schwerere Fahrzeuge erzeugt und das sind leider oftmals auch die Batteriebetriebenen, aber das sind wieder ein ganz, ganz anderes
Thema. Genau, aber in diese gleiche
Kerbe,
dankeschön, springt ja auch Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. und der sagt, das sei eine absolute Scheindebatte und es sei eine Quasi-Enteignung und sie sei völlig unverhältnismäßig, unsozial und kontraproduktiv und würde für den nachhaltigen Klimaschutz überhaupt gar nichts bringen. Und du hattest vorhin noch erwähnt, dass die Deutsche Umwelthilfe nicht nur ihre Spender nicht preisgeben will, sondern sie war auch vor einigen Jahren in der Presse. Und zwar wollte der Verein im Jahr 2016 für einen Gaslobbyverband eine Kampagne anbieten, um Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr zurückzudrängen und sich für die Nutzung oder Einführung von Gastaxis stark zu machen. Für diese Kampagne wollte man einen Millionenbetrag haben. Normalerweise sollte sich ja auch die Deutsche Umwelthilfe hier als neutral und sachlich fundiert darstellen. Und solche Geschichten sind natürlich weit davon entfernt von der eigentlichen Idee dieser Institution.
Übrigens, das war auch schon unter der Ägide des Bundesgeschäftsführers Jürgen Resch. Der macht das schon seit 88.
Dann sollte man sich fragen, ob der Mann der Richtige an dieser Position ist.
Ich habe hier noch eine interessante Meldung, die passt dann, weil wir am Anfang ja begonnen haben mit der Umbenennung von der Verti Music Hall im Mercedes-Benz Arena. Mercedes-Benz Arena heißt jetzt Uber und früher hieß es mal U2. Und damit wir alle Werbeabteilungen jetzt durch haben, der Kollege Ola Kalenius von Mercedes, das ist ja der Chef von Mercedes, der sagte, es wird nun doch, nachdem er vor kurzem gesagt hat, wir werden den Verbrenner noch viel länger haben als eigentlich 2035, nun werden wir doch bis 2035 nur einen Verbrenner brauchen. Mhm. Und wir machen ganz viel mit E-Autos. Interessant, dass er das sagt in einer Woche, wo 3 neue Dieselkraftstoffe an einigen Tankstellen erhältlich sind. 5%, sagt die Industrie, wird ungefähr in den, also 5% Tankstellen werden diese Kraftstoffe anbieten, die die meist moderneren Diesel angeboten werden. Da gibt es das sogenannte E10 Diesel, E10 kennen wir als Benzin, aber E10 und als Diesel, wo also 10% Biomasse beigemischt ist, dem klassischen Diesel. Und es gibt dann den klassischen HVO, der tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ein rein vegetarischer, also nicht auf Pflanzenölbasis, existierender Kraftstoff ist für Diesel, der nahezu emissionsfrei ist, der bei ungefähr 5% aller Tankstellen dann erhältlich sein wird. In einer Zeit, wo das passiert, kann man darüber nachdenken, welche Sinnhaftigkeit hinter einer solchen Aussage steckt vom Mercedes-Chef. So, jetzt sind wir aber wirklich durch für den heutigen Freitag, oder?
Fast. Ich glaube, ich weiß, wie die Halle demnächst heißt.
Na?
Nach O2 und Mercedes-Benz und Uber wird sie heißen Schneiders, die Halle.
Das wäre auch ein schöner Titel.
Ne?
Ja. In Halle werden die Doofen nicht alle. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen einen tollen Freitagabend. Was auch immer Sie tun, tun Sie nichts, was wir nicht auch tun würden. Wir sind
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Einen zauberhaften Freitagabend. Guten Abend.
Und ein schönes Wochenende.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3. In Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D. Im Internet per App oder bh1.de. Meine Hit-